vielleicht dann auch mal morgens nach Essen, wenn man in die Kirche kommt. Das sind alles Dinge, die vielleicht manch einen stören könnten, aber das tun sie bei uns zum Glück nicht.
Und ganz viele, die unter der Woche hier waren, kamen dann auch in den Gottesdienst. Also der Raum, in dem wir jetzt stehen, der war ganz voll. Ich fühlte mich richtig getragen in dem Gottesdienst. Eine ganz große Stärkung so für uns alle.
Und es ist nicht mehr so, und das ist ja in vielem auch gut so, dass das, was Kirche sagt, automatisch ein ganz großes und hohes Gewicht hat. Die Stimmung in der Bevölkerung ist deutlich anders als 2015. Also es gibt ganz viele Faktoren und keiner so richtig ist so gut, dass er das Kirchenasyl im Moment gut stärkt.
Kirchenasyl als letzte Zuflucht? Eine Sendung von Sophie Rebmann.
Wie geht's dir? Ja. Genau, wie geht's dir, meinem Freund, genau. Und was sagt die andere dann? Das freut mich oder sag mal irgendwas. Denn die beiden treffen sich am Bahnhof. Was sagen die?
Ja. Was trinke ich?
Möchtest du etwas trinken? Gehen wir etwas trinken? Super. Und dann sagt sie, was sagt die andere?
Mohammed und Afzal sitzen über ihren Deutschbüchern.
Oh ja, gehen wir einen Kaffee trinken. Mhm. Genau, das sagen die. Genau. Und was ist hier? Es ist im Büro bei der Arbeit.
In den Büchern treffen die Protagonisten am Bahnhof aufeinander oder sitzen im Café zusammen. Für die beiden Schüler sind diese Orte unerreichbar. Die Syrer leben im Kirchenasyl. Sie dürfen das Kirchengelände nicht verlassen. Über Monate sind die beiden jungen Männer, 18 und 20 Jahre alt sind sie, wie eingesperrt. Deshalb ist Deutschunterricht so wichtig, erzählt ihre ehrenamtliche Lehrerin.
Es ist ganz wichtig, weil die sehr bemüht sind, schnell zu lernen. Und es ist einfach auch für sie gut, was sie sonst den ganzen Tag machen, wenn sie nur hier sich ein Essen kochen oder ein Puzzle zusammenlegen oder so. Das ist ja auch sehr spannend. Und sie dürfen ja nicht spazieren gehen, sie müssen ja hier bleiben. Und deshalb ist der Tag, glaube ich, auch sehr lang. Ah, das ist gut. Das ist meine Familie. Ja. Usrati, meine Familie. Ja. Usrati, meine Familie. Wer ist der Vater von der Familie?
Jeden Tag kommt die Lehrerin für eine Stunde vorbei, um die jungen Männer zu unterstützen.
Ja, ich möchte einfach diesen Menschen helfen. Ich denke mal, das könnten jetzt auch meine Söhne oder Enkel sein, die da irgendwo aufschlagen. Und da wäre ich auch sehr dankbar, wenn es Menschen gäbe, die ihnen da hilfreich sein könnten einfach.
Dann sitzen sie im Zimmer der beiden Männer an einem Tisch vor dem Fenster und lernen Deutsch. Es ist ein ehemaliges Besprechungszimmer der evangelischen Kirchengemeinde, die die beiden untergebracht hat. Mit zwei Betten, zwei Regalen und Teppichen hat die Gemeinde das Zimmer möglichst gemütlich eingerichtet. In der einen Ecke liegen ein paar Puzzles, in der anderen steht eine kleine Rudermaschine, im Regal nur ein Duschgel, Zahnbürsten und Deos. Ein Zuhause auf Zeit.
Ist es gut hier?
Ja.
Ja.
So viel haben sie im Deutschunterricht schon gelernt. Deutschlehrerin Andrea Roth beobachtet auch etwas anderes.
Dass sie dann ein bisschen zittrig sind oder sich nicht so gut konzentrieren können, da denke ich, da gab es wieder irgendwelche schlechte Nachrichten aus der Heimat oder sie haben dann einfach auch ein bisschen Heimweh, dass sie dann manchmal schon nicht ganz so ausgeglichen und fröhlich sind. Und sie rauchen auch beide, was ich jetzt persönlich nicht so toll finde, aber klar habe ich Verständnis dafür, dann machen wir manchmal auch eine kurze Pause, dann dürfen sie eine Zigarette rauchen, dann machen wir wieder weiter.
Der Name von Roth ist, wie auch bei allen anderen Personen in der Gemeinde, geändert. Zu groß ist die Sorge vor Demonstrationen oder Übergriffen. Schließlich bringt die Kirchengemeinde ausreisepflichtige Flüchtlinge unter, weil sie ihnen eine Perspektive in Deutschland geben will. Dem Dublin-Verfahren nach müssten sie nach Bulgarien zurückkehren. Dort haben sie die Europäische Union erstmals betreten. Aus Sicht der Pfarrerin, ich nenne sie Astrid Müller, ist das unhaltbar.
In Bulgarien ist es so, dass es eigentlich katastrophale Zustände sind, wie die Geflüchteten dort behandelt werden. Also die haben Folter erlebt, die waren inhaftiert, die wurden auf offener Straße zusammengeschlagen. Und ja, wir wollen da schon auch ein Zeichen setzen und sagen, dass wir als Christen das für unbedingt geboten halten, uns da zu engagieren.
So erzählt sie es, während sie durch die Kirche, einen 70er-Jahre-Bau aus Beton, führt, in dem der Gemeindesaal, die Jugendräume und der Kirchenraum unter einem Dach sind.
Hier ist die Küche mit allem, was man braucht.
Hier riecht es vielleicht dann auch mal morgens nach Essen, wenn man in die Kirche kommt. Das sind alles Dinge, die vielleicht manch einen stören könnten, aber das tun sie bei uns zum Glück nicht. Man weiß ja auch von vornherein nicht, ob diese Menschen jetzt eher kontaktfreudig sind oder sich eher zurückziehen. Und da ist natürlich schon auch schön, wenn man eine Gemeinde hat, die das auch mitträgt.
Wirft die Vorsitzende des Kirchengemeinderats Elisabeth Siebert ein. Alle hätten Verständnis für die jungen Menschen, die sich nach Jahren der Flucht wieder an ein geregeltes Leben gewöhnen müssten. Ein Kirchenasyl sei nur gemeinsam zu stemmen, betont Pfarrerin Müller.
Es ist ja auch eine gemeinschaftliche Aktion, die auch zusammenschweißt. Also viele Leute gehen einkaufen, jemand trinkt Tee mit demjenigen, jemand fragt, wie geht's dir? Und es gehen ja hier viele Leute aus und ein in der Kirche und dadurch verteilt sich das auf viele Menschen.
Sie öffnet die Tür zum Altarraum. Die Wände sind weiß gehalten, durchs Fenster kommt Licht, auf den Stühlen liegen bunte Kissen.
Man sagt immer, das Kirchenasyl, je näher am Altar, desto sicherer. Und der Altar ist hier tatsächlich nicht weit, das ist gleich der Nebenraum.
Wieso je näher am Altar, desto sicherer?
Das hat mit dem Ursprung des Kirchenasyls zu tun. Schon immer wurde Schutzsuchenden Hilfe geboten im Raum der Kirche.
Tatsächlich reicht die Tradition des Kirchenasyls weit zurück. Bereits in der Antike wurde Menschen in Heiligtümern Schutz gewährt. In der Bundesrepublik führte eine Berliner Gemeinde das Kirchenasyl 1983 wieder ein, nachdem das Schicksal von Cemal Kemal Altun, einem türkischen Asylbewerber, bekannt wurde, der nach der Ablehnung verzweifelt war.
Er stürzte sich raus aus dem Fenster im Verwaltungsgericht zu Berlin. So hat er sich selber gerettet, geselbstmordet haben sie ihn.
So weit darf es nie mehr kommen, das war das Ansinnen der Berliner Gemeinde. Erst 30 Jahre später bekam das Kirchenasyl Regeln. 2015 trafen die Vertreter der katholischen und evangelischen Kirchen und des BAMF eine Abmachung. Demnach dürfen Kirchengemeinden Flüchtlinge in begründeten Ausnahmen aufnehmen, um besondere humanitäre Härten zu vermeiden. Sie verpflichten sich im Gegenzug dazu, die Flüchtlinge zu melden und in sogenannten Dossiers darzustellen, wieso es sich um Härtefälle handelt. In Baden-Württemberg sind im vergangenen Jahr so 26 Flüchtlinge im Kirchenasyl aufgenommen worden. Deutschlandweit waren es 2.386 Menschen.
Türe schließt.
Für die Meldung der Flüchtlinge beim BAMF ist bei der Evangelischen Landeskirche Württemberg Dietmar Oppermann zuständig.
Viertes Obergeschoss. Türe öffnen.
Er ist Referent für Flüchtlingsarbeit bei der Diakonie Württemberg und übt das Amt in Vertretung des Asylpfarrers aus, weil die Stelle seit fast einem Jahr nicht nachbesetzt werden konnte. Seitdem sichtet er Anfragen von Flüchtlingen und Kirchengemeinden. Nur die wenigsten, nur wirkliche Härtefälle werden im Kirchenasyl aufgenommen, betont Oppermann. Bei den beiden Syrern habe er keine Zweifel gehabt.
Da war Gewalt im Spiel tatsächlich. Da gab es dann Zurückweisung an der Grenze und mit Schusswaffengebrauch. Der eine von denen, da war es tatsächlich so, dass der eine Schusswunde hatte und es auch dokumentiert war. Und das war für uns ein Grund, ja. Das kann nicht sein, dass die Person da wieder zurückgeschickt wird, wo sie das erlebt hat.
99% der Kirchenasylfälle sind sogenannte Dublin-Fälle, also Flüchtlinge wie Afzal und Mohammed, die auf ihrer Flucht nach Deutschland zuerst in einem anderen EU-Land angekommen sind. Sobald deren Asylgesuch abgelehnt wird, haben die Ausländerbehörden 6 Monate Zeit, um die Flüchtlinge in den entsprechenden Mitgliedstaat zurückzuschicken. Danach erlischt die Überstellungsfrist und der Asylantrag muss in Deutschland bearbeitet werden. Daher versuchen die Kirchengemeinden, die Flüchtlinge für diesen Zeitraum bei sich unterzubringen. Die Absprache mit dem BAMF aber sah etwas anderes vor. Auf Basis des Dossiers sollte das Amt entscheiden, ob es das Gesuch ablehnt und den Flüchtling rücküberstellt oder ob es den Härtefall akzeptiert und das Asylverfahren selbst übernimmt. Selbsteintritt wird dieser Prozess genannt. Nur findet diese Praxis nicht mehr statt. Im vergangenen Jahr gab es einen Selbsteintritt bei fast 2400 Fällen von Kirchenasyl. So geht es aus den Daten des BAMF hervor. Das BAMF halte sich nicht mehr an die Absprache, so Dietmar Oppermann.
Und das ist eine gewissermaßen Schwierigkeit. In den ersten Jahren gab es da tatsächlich dann auch positive Prüfungen durch das BAMF. Und da war das Gefühl da, okay, das ist tatsächlich geprüft worden. Und das BAMF hat in manchen Fällen tatsächlich eingesehen, dass da ein Fehler passiert ist. Und jetzt im vergangenen Jahr, Da gab es in den meisten Fällen gar keine Reaktion. Das heißt, das hat mit dem Fristablauf dann geendet.
Schärfer formuliert das Manfred Weidmann, Rechtsanwalt für Flüchtlings- und Menschenrechtsfragen. Er ist von der evangelischen und der katholischen Kirche in Baden-Württemberg beauftragt, bei Rechtsfragen in Sachen Kirchenasyl zu unterstützen.
Ich finde es nicht okay, weil ich glaube, dass hier schon ein bisschen Kalkül dahinter steckt. Also ich glaube, das ist Politik, dass sie das nicht mehr machen, indem man einfach sagt, diese sogenannte Qualitätsabteilung oder wie die heißt, die das macht, diese Härtefalldossiers zu bearbeiten, das sind halt bloß noch zwei Leute. Ja, oder so. Und dann kommen die halt nicht hinterher. So kann man es auch machen. Ich will nicht behaupten, dass es eine offizielle Anweisung gibt, dass wir keine Selbsteintritt mehr machen. Man könnte den Eindruck aber haben, dass es die gibt. Und damit stellen sie das Verfahren, finde ich, selber in Frage.
Das BAMF weist diesen Vorwurf zurück. Die geringe Zahl an Selbsteintritten zeuge davon, dass, Zitat, tatsächliche Härtefälle in der Regel bereits im Rahmen des Dublin-Verfahrens identifiziert werden. Die gemeldeten Kirchenasylfälle seien, so das BAMF wörtlich, oft mit vermuteten systemischen Mängeln in den jeweils zuständigen Dublin-Mitgliedstaaten begründet worden. Diese Kritik kennt Dietlind Johims gut. Sie ist Vorsitzende der Ökumenischen Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, der Stelle, die im Austausch mit dem BAMF und dem Bundesinnenministerium stehen sollte.
Dr. Sommer, der Präsident des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ist ein deutlich erklärter Gegner des Kirchenasyls, ganz grundsätzlich. Er sagt, meine Behörde, das Bundesamt, arbeitet so gut, er kennt alle Härtefälle selber, es braucht kein Kirchenasyl.
Die Zahl der Kirchenasylfälle steigt. Den Eindruck könnte man gewinnen, wenn man auf die Statistik aus den letzten 5 Jahren blickt. Seitdem hat sich die Zahl verachtfacht. Von 300 Fällen im Jahr 2020 auf 2400 im letzten Jahr. Daher, so das BAMF, handle es sich schon lange nicht mehr um Einzelfälle. Aber die Zahl schwankt. Auch vor Corona wurden 1500 Menschen dem Kirchenasyl gemeldet. Und auch der neue Höchststand von rund 2400 Kirchenasylfällen sei im Vergleich zu den 70.000 Dublin-Fällen pro Jahr nicht viel, so Dietlind Johims. Die Stimmung habe sich verhärtet.
Die Kommunikationsstrukturen, die wir haben, tragen viel weniger. Es gibt keine regelmäßigen Gespräche mehr. Die Bereitschaft, sich miteinander hinzusetzen und Lösungen zu finden, hat abgenommen, schon bevor dann auch politisch der Rahmen mit mehr Druck, mehr Abschiebungen und so weiter zugenommen hat. Und im Moment sind beide Seiten, was Kirchenasyle angeht, irgendwie frustriert und genervt.
Das berichtet auch Rechtsanwalt Weidmann. Früher habe er noch den Eindruck gehabt, dass das Kirchenasyl sicher war, weil das Wort der Kirche gegolten habe. Etwa beim ersten Kirchenasyl, das er 2001 betreut habe.
Das Kirchenasyl, das wir hatten in Tübingen, über 3 Jahre, und wo es am Ende noch um die volljährigen Kinder ging. Ja, die Familie durfte bleiben, die konnten sozusagen raus. Letztlich hat es ein Gespräch gegeben zwischen dem damals ganz neuen Bischof Fürst und dem damaligen Ministerpräsidenten und einfach dann die Bitte des Bischofs, das muss jetzt beendet werden, so ungefähr. Ich war nicht dabei, aber ich weiß, dass dann über das Staatsministerium, damals CDU natürlich, es dann einfach eine Lösung gab. Zum großen, großen, großen Ärger der Fachbehörde, das war das Innenministerium damals. Ja? Also ich weiß schon, dass es speziell im Süden der Republik schon so ist, dass ein Wort der Kirche, will ich mal sagen, mehr, viel Gewicht hat. Vielleicht ist das einfach traditionell so.
Aber wie lange wird das so bleiben? Mit der geplanten Neuregelung der EU-Asylgesetze könnte die Überstellungsfrist von 6 Monaten auf 3 Jahre ausgeweitet werden. Für viele Gemeinden könnte das eine zu große Hürde werden. Und der Präsident des BAMF, Hans-Eckhard Sommer, stellte kürzlich das individuelle Asylrecht überhaupt in Frage. Hinzu komme der politische Gegenwind, den auch Weidmann mit Sorge beobachtet.
Es gibt ja Forderungen, dieses Härtefallverfahren abzuschaffen. Es gibt Forderungen, auch abzuschieben aus Kirchen. Bestimmte CSU-Politiker haben das ja auch schon gefordert, haben gesagt, das kann nicht sein, dass die Kirche einfach sagt, hier dürft ihr nicht rein als Polizei, wir müssen abschieben. Das hoffe ich sehr, dass es nicht kommt.
In anderen Bundesländern haben solche Abschiebungen aus dem Kirchenasyl schon stattgefunden. Im Advent 2024 machte eine anstehende Abschiebung in Bremen die Runde.
Eigentlich soll die Adventszeit besinnlich sein, friedlich. Aber in Bremen wird gestritten, ums Kirchenasyl.
Gegen 3 Uhr morgens kommen sie ihn holen. Beamte der Bremer Polizei, ausgestattet mit richterlichem Beschluss, wollen in die evangelische Zionskirche.
Los ging das Ganze letzte Woche mit einer gescheiterten Abschiebung eines Somalias.
Der Pastor und dutzende weitere Personen stellen sich den Beamten in den Weg. Gewaltfrei, aber entschlossen.
Auch 3 Monate später ist in der Zionskirche in der Bremer Neustadt viel los. Im Saal, im Erdgeschoss, treffe ich Pastor Thomas Lieberum.
Hallo. Das ist unser Theatersaal hier. Das Gemeindezentrum ist in den 50er Jahren gebaut worden. Und der damalige Pastor war ein Theaterfreak und hat gesagt, ja, der Kirchraum ist auch wichtig, aber ein Saal mit einer großen Theaterbühne hier auf der rechten Seite ist noch wichtiger. Und der Saal hat so einen Multifunktionsraum, ne? Wahllokal hier heute.
Es ist der 23. Februar 2025, Bundestagswahl, und die Kirche stellt ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Der kleine Kaffeestand im Vorraum ist regelmäßig geöffnet. Eine kleine Traube hat sich davor gebildet. Hippe Eltern stehen ebenso an wie eine obdachlose Frau. Es gibt Kaffee und Kuchen auf Spendenbasis. Lieberum führt in den Altarraum im ersten Stock.
Als die Sache mit dem Kirchenasyl war, da hatten wir hier alle Stühle, alle Bänke rausgenommen. Und hier haben auch bestimmt, das ist vom Bild auch, 100 Leute übernachtet, 150 Leute, so Schlafsäcke, Isomatten. Das war nochmal ein ganz besonderes Feeling hier. Ne? Das war von der ganzen Gemeinde getragen, Konfi-Eltern und auch ältere Leute. Selbst 70-Jährige haben sich hier auf eine Isomatte hinunter geächtzt. Ne? Das war also ein bisschen so eine Kirchentagsatmosphäre oder Event, ne? Wenn so viele Leute, oder das ist ein Festival geradezu, ne? Wenn es nicht so ernst gewesen wäre, ne? War das auch sehr, sehr schön. Oder es war sehr schön, der Zusammenhalt von so vielen unterschiedlichen Menschen. Ne?
Über ihre Anwälte hatte der Pastor erfahren, dass Ayub, der somalische Flüchtling, den sie aufgenommen hatten, nach Finnland überstellt werden sollte. Daraufhin hat er den Flüchtlingskreis und die Gemeinde informiert, um in der Kirche Nachtwache zu halten.
Dann kam die Polizei ja Tatsache, nachts kurz nach 3. Und das war schon eine gruselige Situation. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass nachts mehrere Mannschaftswegen ein Haus umstellt wird von der Polizei, ne, und dann haben wir sehr spontan überlegt, wir läuten jetzt die Glocken, weil wir sagten, das ist eine große Not hier. Was dazu führte, dass die Polizei völlig irritiert war und wieder weggefahren ist.
Sie kam wieder, aber nur mit einer Streife. Der Kommissar betrat das Haus nicht, sondern diskutierte vor der Türe mit dem Pastor. Auch die nächsten Nächte über versammelten sich die Gemeindemitglieder. Von Abend zu Abend wurden es mehr, berichtet Lieberum.
Also ganz viele junge Menschen, viele, die auch sonst gar nicht in Kirche sind. Da haben Leute gekocht. Ich weiß gar nicht, woher die ganzen Lebensmittel hatten. Leute haben uns Kuchen gebracht, unser Kaffee. Da haben sich irgendwelche Ehrenamtlichen dahinter gestellt und rund um die Uhr Kaffee gekocht. Und es wird sogar abgewaschen. Ne? Ein ganz großes gemeinschaftliches Erleben. Eine große Erfahrung der Solidarität auf unterschiedlichster Ebene. Ne? Es kamen auch alte Leute her, die haben einfach einen Sack Äpfel gebracht oder sowas oder Kuchen.
Gemeinsam überbrückten sie so die eine Woche, die noch bis zum Ablauf der Überstellungsfrist für Ayub fehlte. Und am Sonntag, dem 2. Advent, war der Gottesdienst voll.
Und ganz viele, die unter der Woche hier waren, kamen dann auch in den Gottesdienst. Also der Raum, in dem wir jetzt stehen, der war ganz voll. Ich fühlte mich richtig getragen in dem Gottesdienst. Eine ganz große Stärkung so für uns alle. Ich habe ja dann über die Ehebrecherin gepredigt im Johannesevangelium, wie eine Ehebrecherin vor Jesus gebracht wird. Und die Pharisäer sagen dann, die Frau hat Ehebruch begangen, sie soll gesteinigt werden. Das steht in den Gesetzen drin, auch in der Bibel. Ne? Und Jesus reagiert ja erst dann gar nicht. Und dann sind die natürlich genervt, die Männer, und sagen, Mensch, was sagst du jetzt? Ne? Weil sie auch eine Falle stellen wollen. Wenn er sagt, nein, sprecht sie frei, würde er gegen die Gesetze handeln. Und wenn er sagt, tötet sie, dann würde er gegen so seinen Gestus handeln. Und Jesus sagt ja dann, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Also er sagt nichts gegen die Gesetze, ne, sondern wählt einen dritten Weg, irgendwie eine andere Perspektive einzunehmen. Und das ist auch die Aufgabe von Kirchenasyl in meinen Augen, dass wir sagen, in individueller Not muss man Wege und Perspektive finden, wo man vielleicht das Gesetz mal ein bisschen beiseite lässt und guckt, was ist jetzt für diese Person gut und hilfreich und notwendig.
So wie auch seine Kollegen in Baden-Württemberg beteuert der Pastor, dass sie nur Härtefälle aufnehmen. Dennoch ist die Zahl der Fälle dort 8-mal höher als in Baden-Württemberg. Auch der Nachbar Bayern brachte rund 290 Flüchtlinge und damit 11-mal mehr Menschen unter. Das Kirchenasyl habe in Baden-Württemberg einfach keine so lange Tradition, argumentiert Dietmar Oppermann von der Diakonie Württemberg. Aus der Sicht von Dietlind Johims, der Vorsitzenden der Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl in der Kirche, liegt es an den Strukturen.
Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie stark die einzelnen Landeskirchen oder Bistümer Kirchenasyl unterstützen, wie gut die Beratungsstrukturen sind. Es liegt bestimmt nicht daran, dass die Menschen in Baden-Württemberg weniger nächstenliebend und freundlich sind als woanders.
Damit erklärt sie auch einen anderen erkennbaren Trend, dass die Protestanten viel häufiger Kirchenasyl gewähren als die Katholiken. In Baden-Württemberg waren es bei den Protestanten im vergangenen Jahr 23 Fälle, bei den Katholiken nur 2. Eine weitere Person kam bei einer anderen Glaubensgemeinschaft unter.
Meines Wissens sind evangelische Kirchengemeinden grundsätzlich sehr unabhängig in den Entscheidungen, die sie treffen. Katholische Gemeinden sind oft enger eingebunden in hierarchische Gefüge in den einzelnen Bistümern. Und wir haben da im Moment auf evangelischer Seite einfach das Glück, dass wir sowohl mit der EKD-Ratsvorsitzenden, Bischöfin Kirsten Fehrs, als auch mit dem EKD-Flüchtlingsbischof Christian Stäblein zwei starke Fürsprecher des Kirchenasyls haben.
Auch das Selbstverständnis der Protestanten trage dazu bei, so Dietmar Oppermann.
Dass auch so dieses Momentum des zivilen Ungehorsams vielleicht eher seitens der evangelischen Kirche liegt. Aber das sind alles Mutmaßungen und da ist auch jede Kirchengemeinde wieder anders. Also da gibt es aktive katholische Kirchengemeinden, die genauso aktiv sind, und evangelische Gemeinden, die da vielleicht nicht aktiv sind. What happened to the love and the values of humanity? What
happened to the love and the fairness and equality? Morgen.
In der evangelischen Kirchengemeinde schaut Hassan bei Astrid Müller und der Kirchengemeinderätin Elisabeth Siebert vorbei. Ein freundlicher junger Mann mit Tattoos an den Händen. Auch ihn hat die Gemeinde vor der Überstellung nach Bulgarien geschützt. Ihr erster Kirchenasylfall.
Zum Glück war es Hassan, der selber so offen war und der immer rausgekommen ist und sofort gesagt hat, wo kann ich helfen? Und da gab es keine Hemmschwelle, mit ihm zu reden, ihn da zu haben. Er hatte an seinem ersten Tag, als er da war, direkt uns draußen geholfen, einen großen Adventskranz aufzubauen. So schnell ging das noch nie. Das Aufbauen, weil er so einfach mitgeholfen hat. Insofern hatten wir da auch sehr viel Glück. Und ich glaube, er hat den anderen, den Folgenden, so ein bisschen die Türe auch geöffnet, dass es einfach leicht ist, auch ein Kirchenasyl zu machen.
Hassan wurde zum Hausmeister, der immer verfügbar gewesen sei und alle willkommen geheißen habe. Das war ihm wichtig.
Wenn ich höre, die Tür öffnet, ich schaue, wer kommt. Brauchen so etwas, was kann ich machen, so? Immer. Weil auch die Leute helfen mir. Und wenn so die Leute lieb mit mir und auch muss ich mit allen Leuten hier so sein lieb.
Auch jetzt kommt er fast täglich vorbei, um seinen Nachfolgern im Kirchenasyl beizustehen. Er wohnt in der Nähe und arbeitet als Küchenhelfer im Ort. Ein Ankommen nach mehr als einem Jahrzehnt der Ungewissheit. Hassan war seit Ausbruch des Kriegs in Syrien auf der Flucht, erzählt er. Als er erfuhr, dass er nach Bulgarien zurück müsse, stellte eine Ehrenamtliche aus der Flüchtlingsunterkunft, in der er lebte, den Kontakt zur Kirchengemeinde her.
Also ich habe noch nie solche Angst in den Augen eines Menschen gesehen, wie damals bei unserem ersten Kirchenasyl. Als er kam, und also sie stellen sich bei uns immer vor, bevor wir entscheiden, und das hat mich so berührt, dass so ein junger Mensch solche Angst in den Augen hat, wenn er erzählt, wo er herkommt und wo er eventuell wieder zurück muss. Diese Angst, da wieder zurück zu müssen. Und das fand ich ganz schlimm. Weil die Angst kann man nicht spielen. Also die kann man nicht vormachen irgendwie, wenn die so in den Augen ist. Und das hat mich also schon sehr berührt.
Die Gemeinde nahm Hassan direkt auf. Für ihn war das eine große Erleichterung. Endlich kam er zur Ruhe, bekam eine Perspektive und bessere Laune.
Ja, war so viel wichtig, weil habe immer so war früher immer Angst, keine schlafen, keine Bock von alles, immer so meine Laune so schlecht oder so. Aber wann hier und ich fühle mich so in Frieden, war so alles so gut.
Für die Gemeinde ist klar. Sie werden weiterhelfen.
Wir entscheiden von Fall zu Fall und die Fälle kommen zu uns. Die Personen stehen vor der Tür und brauchen Hilfe. Und egal, was außenrum passiert, werden wir das weiter tun, wenn wir es für richtig halten. Und wir sehen, die Lage ist ernst, aber unser Glaube ist auch ernst.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Sophie Rebmann. Kirchenasyl als letzte Zuflucht? Redaktion Sabine Brütting.